Gott ist Liebe. Er kümmert sich. Wirklich? Wie oft denkt ihr das vielleicht selber? Und wie oft müssen euch krampfhaft Argumente einfallen, wenn ihr mit Menschen über Jesus und Gott diskutiert, dass gesagt wird, warum tut Gott jetzt nichts? Warum tut er nichts in Israel? Warum tut er nichts in der Ukraine? Warum tut er nicht hier und da was oder in meinem ungerechten Job oder bei meiner Krankheit oder in unserer schwierigen Familie? Und viele Menschen ziehen dann diesen Schluss. Wenn es ihn wirklich gäbe, dann müsste er doch das und das machen. Ja, das sagt sich so leicht. Stellen wir es uns mal vor. Wie würde wohl ein Eingriff Gottes sein, der nicht alles auf den Kopf stellt und der alle unsere Pläne unterbräche, der einfach alles verändern würde? Wenn einer so sagt, da muss Gott jetzt mal was machen oder sollte er was tun, dann ist damit gemeint, Gott soll so ein bisschen an den Rädchen der Geschichte spielen, aber bitte ansonsten alles so lassen, wie es für mich gerade bequem oder gewohnt ist. Gott hat immer mal wieder eingegriffen. Sichtbar eingegriffen, er tut es ständig, aber sagen wir mal an Punkten, wo sogar wir das gemerkt haben. Es gibt berühmte Beispiele in der Bibel. Als Gott die Israeliten befreit hat, das war ein unglaublicher Eingriff in die Geschichte. Und für die Ägypter und für die Israeliten blieb nicht so, wie es war. Und es braucht nur wenige Kapitel in der Wüste, in der Bibel, wo sich die Israeliten in der Wüste beschweren, wir sollten vielleicht doch lieber wieder zurückgehen zu den Fleischtöpfen Ägyptens, da war es viel schöner. Veränderungen Gottes sind einschneidend und wichtig und entscheidend, aber sie führen nicht immer dazu, dass alle zufrieden sind. Jahrhunderte, Jahrtausende später hat Gott wieder eingegriffen und hat einen anderen König in Babylon durch Intrigen und Machtkämpfe und so weiter auf den Thron gesetzt, einen Kyros. Wir lesen heute noch bei Jesaja von diesem König. Und er war wie ein Glücksfall in der Geschichte für Israel, denn das bedeutete das Ende ihrer Gefangenschaft. Das war ein König, der verstanden hat, es bringt nichts, wenn ich Menschen sozusagen ihrer Wurzel entreiße und nichts für sie tue in meinem Land und dann hoffe, dass sie hier irgendwie Bürger meines Landes werden und etwas für mein Gemeinwesen tun. Und daher hat er sie freigelassen. Mit Sicherheit waren nicht alle Perser damit einverstanden und begeistert davon. Und wir können dann bei Nahum, bei Obadja, bei verschiedenen Propheten lesen, bei Haggai, das und vor allen Dingen bei Nehemia in den Geschichtsbüchern, dass die Leute überhaupt nicht so begeistert waren. Die haben zwar den großen Aufbruch gewagt, aber dann war das vor Ort gar nicht so toll. Man musste dies alles verteidigen. Es gab Leute, die das überhaupt nicht begeistert fanden, dass nach 70 Jahren oder auch nach 65 Jahren dafür Leute hinkamen, die fanden das nur alles meins hier, weil meine Oma oder mein Uropa hier mal ansässig war. Und wir haben es doch auch erlebt, Leute. Also Leute, die so alt sind wie ich. Wir haben erlebt, dass Gott an den Rädern der Geschichte gedreht hat und eine Mauer eingestürzt ist, die zwei Systeme sozusagen unter sich begraben hat, ohne dass ein Schuss fiel. 1989. Eine Lösung, die sich keiner vorstellen konnte, aber wirklich niemand. Und nach 40 Jahren, heute, gibt es immer noch Leute, die finden, ja, früher war es aber besser. War auch nicht schön, aber besser. Oder jedenfalls anders. Und das ist so viel Veränderung. Und es ist irgendwie nicht so geblieben, wie es war. Gott greift schon ein. Aber anders, als wir das gerne hätten. oder anders, als wir es uns vorstellen. Aber gucken wir es mal individueller an. Wenn jemand in großer persönlicher Not ist, in tiefem Zweifel, in abgrundtiefer Trauer, dann kann ich den verzweifelten Schrei, den inneren, meistens stummen Schrei, gut verstehen. Gott, wo bist du denn? Hörst du mich? Mach doch irgendwas! Und Johannes hat sich genau in dieser Situation befunden. Strafvollzug ist in den meisten Ländern der Erde schrecklich und war vor 2000 Jahren erst recht schrecklich. Und für Johannes ging ja nicht nur das, seine persönliche Freiheit zu Ende, sondern es war ja auch das Ende seiner Mission. Er hat sich als der Vorläufer des Messias gesehen, das war ihm bewusst. Und jetzt konnte er 2 und 2 zusammenzählen und sich denken, entweder komme ich als so gebrochener Mann hier aus dem Gefängnis, dass ich meiner Mission nicht weiter folgen kann. Oder, und das ist die größere Wahrscheinlichkeit, vermutlich werde ich diese Gefangenschaft mit einem Todesurteil beenden. Oder plötzlich auf einem Gang passiert's. Und dann, was ist dann mit der Hoffnung, die ich doch angekurbelt habe? Was ist mit dem Auftrag, den ich hatte? Seine Jünger sind entweder verschwunden oder zu anderen Propheten gegangen. Seine Anhänger haben sich zerstreut. Und da kommt in Johannes diese verzweifelte Frage auf, sollen wir auf einen anderen warten? War das alles ein Irrtum? Habe ich mir was eingebildet? Und dahinter steckt natürlich auch die Frage, was machst du eigentlich, fetter Jesus? Was machst du denn? Geht das hier weiter? Wann ergreifst du denn die Macht? Wann haust du endlich drauf? Wann passiert denn mal hier was? Und Jesus antwortet ja so komisch, so kryptisch, als wenn er gar nicht von sich spricht und so halb, als wenn er sich verteidigen wollte. Ich rufe das euch nochmal in Erinnerung. Er sagt, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Toten werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft gepredigt. Jesus schreibt also nicht, er gibt keinen Tätigkeitsbericht ab. Er sagt nicht, ich habe da evangelisiert und das Wunder getan und sonst was, sondern er beschreibt die Wirkungen. Die Wirkungen, die sein Auftritt, dieser Aufbruch erst mit Johannes und nun mit Jesus hat. Es gibt Wunder und vor allem das Wunder der Hoffnung. Es gibt einen Aufbruch. Und das steckt voller Anspielungen, dieses Zitat von Jesus. Das ist nicht nur, wie gesagt, ein Tätigkeitsbericht, sondern es ist voller Anspielungen auf das Erste Testament, auf den jüdischen Vorläufer unseres Testaments. Wenn es da heißt, die Blinden werden sehend, dann ist das eine Anspielung auf Jesaja 35, Vers 5. Da steht, und dann werden die Augen der Blinden aufgetan werden und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Und natürlich wusste Jesus, dass Johannes das mithört. Und wenn da davon die Rede ist, dass sogar Tote auferweckt werden oder auferstehen, dann war ganz klar, das ist jetzt nicht mal so ein Wunder, was so en passant aus Versehen passiert, sondern das ist etwas, was das sogenannte endzeitliche Heil sagt. Das war ganz klar bei den Juden, wenn die Toten auferstehen, dann fängt das eigentliche Gute, was von Gott kommt am Ende aller Zeiten, das fängt mit dem Moment an. Und wir haben auch da wieder bei Jesaja eine ganz klare Zitat dazu, aber auch bei Hesekiel, wenn ihr euch an diese nächtliche Vision von Hesekiel erinnert, dass er sagt, ich war auf einem Feld voller Toter und dann kamen die Knochen und die Sehnen und das Fleisch zusammen und dann stand das Volk Israel vor mir. Wenn die Toten auferstehen, dann fängt etwas Gutes, Neues, Wunderbares von Gott an. Und das hat natürlich oft auch doppelte Bedeutung. Die Augen werden geöffnet. Menschen fangen an zu verstehen. Die Tauben, die Ertaubten, die schon in ihrer Meinung und in ihrem Unglück so festsaßen, die können wieder hören, was ihnen Gutes gesagt wird. Eine neue Schöpfung bricht an, in der der Tod überwunden ist. Alle können auf Gott hoffen. Alles wandelt sich. Und der Zielpunkt, so haben die Alten das immer gemacht, was ganz am Anfang wichtig war und was am Ende eines langen Satzes wichtig war, das war so das, was man sich auf jeden Fall merken musste. Die hatten ja keine Schriftlichkeit, die konnten das ja nicht überprüfen. Also das blieb hängen. Und was ist das Ziel dieses Zitats von Jesu? Es ist: Den Armen wird das Evangelium, den Armen wird die gute Botschaft von Gott gepredigt, gesagt, die hören das. Und das ist eine doppelte Zusage. Erstmal, die Armen sind prekär, die sind doch nebensächlich, die sind ja nicht so wichtig, die sind am Rande der Gesellschaft. Und wenn hier gesagt wird, den Armen wird das Evangelium gepredigt, dann ist ganz klar, dann setzt Gott etwas, dann sagt er nein, und die werden nicht an ihrer Seite gedrängt, sondern ich setze sie in die Mitte. Das ist das Wichtigste. Denen, die in größter Not sind, die fast davor sind zu verzweifeln, denen wird neue Hoffnung gesagt. Alles wandelt sich. Aber es ist nicht der große Knall. Es ist nicht der Aufstand, es ist nicht Revolution, es ist nicht Römer am Boden, neuer David auf dem Thron, sichtbare Herrschaft Gottes auf Erden. Alle werden durch Gott gerichtet. Das waren ja Vorstellungen, Träume, die Freunde von Johannes und Johannes selbst hatten. Wenn Gott kommt, dann geht's los. Wunder. Die Rabbiner haben damals gesagt, Wunder sagt gar nichts. Wunder ereignen sich. Gott ist groß. Gott tut jederzeit Wunder. Das ist kein Beweis dafür, dass jemand der Messias ist. Aber wann kommt denn nun deine Herrschaft? Vielleicht war diese Frage von Johannes wirklich quälend und sagt mir, speis mich nicht mit Wundern ab. Ich will wissen, wann es losgeht. Und Jesus muss ihm entgegenhalten, muss ihm zeigen, die Wandlung, die neue Schöpfung, der Beginn des ewigen Heils ist schon da, aber es kommt anders, als du dachtest. Dass ich komme, heißt, Gott kümmert sich. Ich lebe mitten unter euch. Ich teile euer Leben, ich sehe die Not, ich verbinde und heile, wo es nur geschehen kann. Aber vor allem kümmere ich mich um eure Herzen. Ich kümmere mich um die Traurigen, um die Hoffnungslosen, um die, die sich für wertlos halten, um die, denen alles Lebenswichtige fehlt. Ich kümmere mich um eure Seelen. Ich liebe den Panzer der Angst und der Verbitterung, der um eure Herzen herum ist, den liebe ich weg. Ich liebe die Furcht weg, dass man etwas nicht sagen oder denken darf. Ich kümmere mich um eure Schuld. Ich werde sie auf mich nehmen. Das kommt nicht so überfallmäßig von oben auf dich herab. Ich frage dich, was willst du, dass ich dir tun soll? Was ist denn deine eigentliche Not? Ich bin da und ich nehme euch eure Fremdheit, dieses Unbehagen, diesen eisigen Wind zwischen euch und Gott, den nehme ich euch weg. Ich kümmere mich darum, dass ihr Gott seine Liebe glauben konnt. Denn damit fängt es an. Und letztlich wird für eine neue Welt und eine neue Schöpfung das entscheidend sein, ob wir Gott seine Liebe glauben können und ob wir uns dafür entscheiden wollen. Einige Verse weiter, zwei, drei Verse weiter, als Manfred gelesen hat, kommt ein seltsamer Vers. Vielleicht müssen wir den mal bei tiefergehend behandeln. Da heißt es, seit den Tagen des Johannes wird dem Himmelreich Gewalt angetan. Und es gibt schon zur Zeit in der Kirchenväter mehrere Verständnisarten, wie Leute das begriffen haben. Aber deutlich wird hier, Jesus setzt nicht auf den Weg der Gewalt, um den Leuten sozusagen das Himmelreich einzuprügeln. Um endlich die Verhältnisse zu organisieren und zu schaffen, dass es aber auch der Hinterletzte begreift. Sondern er überwindet die Herzen. Immer und immer wieder überwindet Jesus individuell das Herz eines Verbiesterten, eines Verbitterten, eines Trostlosen, eines unglücklichen und verrannten Menschen. Und damit fängt alles an. Da steckt die Wucht drin, der Wumms, wie unser Kanzler sich ausdrückt. Da steckt drin, was wirklich etwas verändern kann. Denn wer der Liebe Gottes traut und wer zulässt, dass die bei ihm erfahrbar ist, dass die etwas in ihm verändert, dass die Schuld rausgeräumt wird und die Komplexe rausgeräumt werden und dass man durchatmen kann und mit vollen Händen den Segen Gottes nehmen kann, dann wird aus dem, um den sich Jesus kümmert, selber ein Kümmerer. Ich habe mich, während ich darüber nachgedacht habe, wieder in meine eigene Sprache verliebt. Kummer und kümmern, das hört ja jeder, dass diese beiden Worte miteinander zu tun haben. Ich habe noch mal geguckt, kann man ja in Firma Google, kann uns da ja alles vermitteln. Was hat denn das Wort Kummer alles für Bedeutung? Ist gar nicht mehr so gebräuchlich. Es heißt Angst, es heißt Schutt, es heißt Dreck, es heißt Sorge, es heißt Niedergeschlagenheit. Und wenn Sorge und Niedergeschlagenheit und Harm und Gram, also so ein innerer Zorn und ein riesiger Not, alles zusammenkommt, dann sind wir im Kummer. Wir finden da selber fast nicht mehr heraus. Und wir brauchen einen, der sich kümmert. Ein neues Wort, habe ich auch gelernt, in Firmen und Organisationen ist der Kümmerer. Einer, der sich zwischen den Abläufen darum kümmert, dass alles organisatorisch hinhaut. Der keinen fest umrissenen Aufgabenbereich hat, sondern der weiß, aha, ich muss dafür sorgen, dass diese Dinge ineinander greifen. Ich muss immer mal wieder nachfragen. Ich muss den Sachen immer so ein bisschen im Nacken bleiben, dass das wirklich gut läuft. Ich muss mich sozusagen kümmern, dass es weitergeht. Ein Kümmerer auf menschlicher Ebene wäre jemand, der nicht nur das Leben eines anderen organisiert, das kann man ja nicht, aber einer, der nachfragt und der treu bleibt und der sich nicht sozusagen, wenn es unangenehm, innerlich wegbeamt, sondern sich kümmert, sich bekümmert, und eine Botschaft mitbringt zu sagen, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir uns auf was einlassen, es könnte anders werden. Es könnte besser werden. Das ist jemand, der sich kümmert, der sich um den Kummer des anderen bekümmert. Jesus ist das Werkzeug Gottes auf Erden. Er ist auch der Sohn Gottes von oben herab, ganz klar. Aber wie er hier auf Erden ist das Werkzeug Gottes auf Erden, das die Dinge in Ordnung bringen wird und in Ordnung bringen will und soll. Einen klaren Auftrag, ich kümmere mich um euch. Und ich kümmere mich darum, dass ihr Kümmerer werden könnt, dass ihr euch um den Kummer anderer kümmern könnt. Nun kann man sich entscheiden. Man kann sagen, das ist mir zu lang. Das ist mir eine zu schwache Methode. Das ist mir zu mühsam. Wie lange, guck dir doch mal an die letzten 2000 Jahre, wie lange das gedauert hat und was das letztendlich bewirkt hat. Ich warte auf den Wumms. Oder man kann sagen, ja, ich folge diesem Jesus. Und ich glaube ihm, dass Liebe stärker ist als der große Knall. Ich glaube ihm, dass seine Methode, mitzuleben, teilzunehmen, das zu tun, was meine Hände vermögen und wozu der Geist mich beauftragt und in Kraft setzt, das ist meine Form von Nachfolge. Ich glaube ihm das, dass das etwas ändert. Darum leben Menschen, die Christus nachfolgen, die seinem Programm glauben, an den Brennpunkten der Erde. Sie fragen nach, sie nehmen Anteil, sie entscheiden sich für Barmherzigkeit. Sie geben immer wieder von ihrer Hoffnung weiter. Sie sind großzügig mit ihrer Zeit, ihrer Kraft, ihrem Geld und ihrer Sympathie. Dabei fallen sie auf die Nase. Aber sie werden aufgefangen von diesem Kümmerer Jesus. Und alles in allem macht so ein Leben in Nachfolge die Liebe Gottes glaubhaft. Kommt, wir kümmern uns in seinem Auftrag um seine Welt. Amen.